Guten Morgen, Mittag oder Abend oder wann immer du das gerade hier hörst. Ich schicke dir von ganzem Herzen ganz liebe Grüße vom Starnberger See, genauer aus dem Lesesaal der Bibliothek vom Kloster in Bernried. Ich bin diese Woche ja auf Fortbildungswoche zum Systemstellen in Bernried. Das ist schon das zweite Modul da dazu und es geht diese Woche für mich um die Herkunftsfamilie. Dementsprechend wollte ich dir eigentlich dazu gerne was erzählen und habe gerade auch schon eine Podcast-Folge zum Thema Hierarchie aufgenommen. Ich hoffe, du kannst darüber hinwegsehen, dass der Hintergrund hier von dem Raum einfach, also man hört die hohe Decke, es ist nicht vermeidbar. Ich sitze, wie gesagt, schon extra in einem Raum, wo viele Bücher sind, wo viele Dinge sind, das ist nicht so sehr halt. Alle anderen Räume, ja, keine Chance, eine vernünftige Aufnahme zu machen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, die Folge ist fertig und ich hatte gerade einen Impuls. Nicht den Impuls, noch eine Folge aufzunehmen, sondern den Impuls, die Folge zu veröffentlichen, die ich vor ein paar, ja, schon ein paar Wochen, ein paar Nächten, wie auch immer, ich glaube, es ist so ungefähr so 2 Wochen her oder sowas, mit aufgenommen habe. Da war es nämlich so, da bin ich wachgehalten worden von etwas. Dazu erzähle ich auch gleich noch mehr. Und irgendwie kam so gerade das Gefühl, es ist gar nicht diese andere Folge jetzt, diese Woche dran. Klar, für mich ist das gerade Thema, aber es gehört da jetzt nicht hin, sondern es gehört erstmal das andere. Und deswegen hier jetzt nur das Intro, live aus Bernried sozusagen. Genau, viel Spaß schon mal mit der Folge an der Stelle. Ich wollte dir noch eine Vorab-Ankündigung machen. Es gibt dieses Jahr tatsächlich keinen expliziten Adventskalender, sondern es gibt weiterhin Podcast-Folgen und ich habe dir zusätzlich sowas wie Adventsüberraschungen aufgenommen. Darauf darfst du dich auch schon mal freuen und die sind auch echt hübsch geworden und ich habe sogar wieder extra neue Musik dazu bekommen. Also da schon mal viel Spaß damit. Und hier geht es jetzt weiter mit der Aufnahme, die ich mitten in der Nacht unbedingt für dich machen wollte. Alles Liebe und viel Spaß beim Hören. Wenn ich auf die Uhr gucke, dann ist es jetzt genau 0:59 Uhr. Und ganz ehrlich gesagt, ich bin wirklich müde und ich würde gerade wirklich gerne schlafen. Aber, und es kommt ganz selten vor, dass es so ist, mich hält gerade etwas davon ab. Und dieses Etwas ist so dieser Ruf in mir, dir jetzt diese Podcast-Folge aufzunehmen. Und es ist nicht der Ruf, der sagt, hey, du musst es jetzt machen, weil morgen früh die Frist dafür ist. Ganz im Gegenteil, ich habe heute eigentlich schon die Podcast-Folge für diese Woche aufgenommen. Sondern es ist, weil da etwas ist, was irgendwie, wo ich das Gefühl habe, dass das jetzt wichtig ist. Und deswegen wird es jetzt in einer hoffentlich kurzen und prägnanten Folge um so etwas wie Einheit oder Gleichklang gehen. Und zwar vor allem um diese Einheit, den Gleichklang, das Miteinander vom Bewussten und Unterbewussten, weil das genau das ist, was mich gerade wach hält. Dabei wünsche ich dir jetzt natürlich ganz viel Spaß, aber wie immer vorneweg der Disclaimer: Ich gebe hier keine Rechtsberatung, ich bin dazu gar nicht in der Lage. Alles, was ich tue, ist hier, dir einen ganz anderen, wahrscheinlich auch völlig neuen Zugang zu unserem Rechtssystem zu gewähren, der mal zur Abwechslung positiv konnotiert ist und im Einklang mit Lebensfreude, Leichtigkeit und Persönlichkeitsentwicklung steht. Wenn du aber irgendein juristisches Problem jeglicher Art hast, gehe bitte zum Anwalt oder der Anwältin deines Vertrauens. Die können dir da helfen. Ich kann das, wie gesagt, nicht. Ich habe gerade mein erstes Staatsexamen in Jura abgelegt und warte da auch noch auf das hoffentlich positive Ergebnis. Ich erzähle hier von meiner Meinung, von meiner Wahrheit, von dem, was mir so passiert. Und das muss weder immer für dich sich richtig anhören oder anfühlen, noch muss es vollständig sein, dafür möchte ich auch keine Garantie übernehmen. Wenn ich jetzt hier im Nachfolgenden über das Unterbewusstsein und über Hypnose und solche Dinge spreche, kann ich dir dazu sagen, ich bin zertifiziert ausgebildete Hypnotiseurin. Ich bin aber nicht irgendwie Psychotherapeutin oder irgendwie habe ich irgendetwas mit irgendeinem heilenden oder medizinischen Beruf zu tun. Für solche Dinge wende dich da bitte auch an die Fachleute, das bin ich sicherlich auch nicht. Ich erzähle dir nur von den Dingen, die sich ja für mich nicht nur richtig anfühlen, sondern die ich so erlebe. Genau, damit jetzt ganz viel Spaß und schon mal eine riesen Entschuldigung für alle Versprecher. Wie gesagt, ich bin ziemlich müde und darüber hinaus eine Entschuldigung für meine Stimme. Ich bin nämlich auch noch irgendwie so in den Endzügen oder in den Anfangszügen, ich kann es gar nicht so genau sagen, von irgendwie einer Erkältung mit ziemlich viel Husten. Und das merkt man auch irgendwann ganz bestimmt. Aber abgesehen davon, jetzt trotzdem ganz viel Freude mit der Folge und ein ganz liebes Hallo und herzlich willkommen bei Weltfremd, deinem Podcast für ein recht erfülltes Leben mit mir, mit Kiranya. Und beginnen möchte ich diese Folge ausnahmsweise mal mit dem juristischen Anteil. Denn ich habe ein bisschen Angst, dass je später es jetzt dann wird, desto weniger ich da irgendwie überhaupt dran denke, dass ich das tun wollte. Denn es ist eigentlich etwas, was ich schon lange entweder nochmal, ich bin nämlich gar nicht ganz sicher, ob ich das dir nicht schon mal erzählt habe, oder überhaupt mal erzählen wollte, nämlich das Konzept von, ja, Einigkeit, gemeinsam, Gleichklang in Jura. Oder zumindest das, was ich am ehesten damit verbinde und was ich am ehesten finde, was du wissen solltest. Den meisten Menschen ist nämlich gar nicht so genau klar oder so bewusst, was mit so einem Gerichtsprozess bzw. mit so einem Urteil eigentlich passiert. Und ich meine jetzt gar nicht, wie du das zugestellt kriegst, wie das durchgesetzt wird oder sonst was, sondern ich meine, wenn du davon in der Zeitung liest, was hat denn das für eine Auswirkung? Wenn das gefällt wird, was bedeutet denn das für dich so im Allgemeinen? Es ist nämlich so, dass wir ja ganz oft irgendwie in den Nachrichten hören, oh, was weiß ich, Verbraucherschützer schlagen Alarm, weil der BGH so und so entschieden hat oder irgend so etwas. Irgend sowas macht die Schlagzeile. Oder das OLG in Schlag mich tot hat jetzt das und das bestimmt und deswegen regt sich der und der auf. Der Punkt ist nämlich eigentlich der, und deswegen reg ich mich immer auf, wenn ich solche Nachrichten höre oder lese, dass das kein Urteil ist, was irgendwie bindend wäre oder so. Es ist vielmehr so, dass in Deutschland nahezu alle Gerichtsurteile, die gefällt werden, es gibt einige Ausnahmen, also einige wenige Ausnahmen, die vom Bundesverfassungsgericht ja kommen. Das sind die einzigen, die ein sogenanntes Verwerfungsmonopol haben, was Gesetze betrifft und also auch ein Gesetz sozusagen aufheben können, was sie aber auch nie oder in der Regel nicht sofort tun, sondern aus Rechtssicherheit meistens mit irgendeiner Übergangsfrist oder irgendeiner anderen Lösung oder sowas. Aber in der Regel sind nahezu alle Gerichtsurteile, die gefällt werden, solche, die sogenannt inter partes wirken. Das heißt, dass sie eigentlich nur eine bindende Kraft an die an dem Prozess beteiligten Menschen haben. Und das liegt einfach daran, dass wir, wenn irgendeine Rechtsfrage in einem Urteil geklärt wird, von einer Einzelfallentscheidung ausgehen. Das ist nichts, was irgendwie groß Tragweite haben soll. Denn diese große Tragweite, das ist nicht die Aufgabe der Justiz, sondern das ist die Aufgabe der gesetzgebenden Gewalt in Deutschland. Deswegen würde das auch gegen die Gewaltenteilung verstoßen, wenn da auf einmal jedes höhere Gericht sozusagen einfach irgendwelche Gesetze kippen oder umentscheiden oder anders auslegen könnte. Generell hatte ich das ja ganz am Anfang schon mal ein bisschen erklärt, dass es aber trotzdem so Spielräume gibt, die eben bewusst vom Gesetzgeber eingeräumt sind, wo eben das Gericht sozusagen Auslegungshoheit hat und da eben auch bestimmte Entscheidungen treffen kann. Aber auch das wirkt trotzdem immer nur in diesem Einzelfall. Das klassische Beispiel, was man irgendwie so den Jurastudenten beibringt, ist das im Strafrecht mit der Bande. Die Frage ist nämlich, ab wie vielen Leuten spricht man denn von zum Beispiel einem Bandendiebstahl? Und wenn jetzt da, man spricht von gängiger Rechtsprechung, also wenn jetzt alle möglichen Gerichte schon entschieden haben, ja, das sind immer 3 Personen, die eine Bande bilden und ich mich da quasi drauf verlassen habe, wenn ich mit meinem Kumpel irgendetwas überfallen habe. Und der Richter, bei dem ich sitze, das aber anders sieht und sagt, bei mir fängt eine Bande und diese Gefährlichkeit, die sich durch diese Bandendynamik ausdrückt, schon bei 2 Personen an, dann habe ich Pech gehabt, weil das ist mein Richter, das ist derjenige, der für mich eben da zuständig ist. Aber warum möchte ich dann gerade trotzdem darüber mit dir sprechen, wenn ich von Einigkeit und Gleichklang und solchen Dingen reden möchte? Denn es stellt sich ja schon die Frage, warum die Medien das dann trotzdem so laut aufschreien, wenn der BGH jetzt irgendwas bahnbrechend Neues ja entschieden hat oder jetzt eben quasi zum Beispiel der BGH entscheiden würde, es sind jetzt zwei und nicht drei Personen. Warum ist das trotzdem so einschneidend? Weil es eben trotzdem so ist, dass die Richter in der Regel sich schon daran orientieren, was die oberen Gerichte entscheiden. Denn es ist ja so, dass wenn ich eine Entscheidung treffe, also wenn jetzt zum Beispiel dieser Fall auftritt, wo der eine Einzelrichter als einziges sozusagen im Gegensatz zu allen möglichen anderen Urteilen sagt, nee, bei mir gilt das schon ab zwei, dann ist natürlich der Anwalt von demjenigen, der da gerade verurteilt wird, angehalten, dass er gerne einen anderen Richter haben möchte. Und das geht eben dann, wenn man sich an die nächsthöhere Instanz wenden kann oder wendet. Und das ist natürlich etwas, was zu ganz schön viel Mehraufwand führt, wenn jetzt halt eigentlich klar wird, dass nur weil ein Richter sich immer komplett anders entscheidet, ganz, ganz viel Aufwand entsteht. Und deswegen kann man wohl davon ausgehen, dass das wohl nicht unbedingt der Richter ist, der bei einer Beförderung als erstes bedacht wird. Klar, wir haben in Deutschland da eine absolute Freiheit. Der Richter darf anders entscheiden und kann das auch jederzeit. Aber ihm muss klar sein, dass seine Urteile dann eins zu eins in der Regel immer wieder aufgehoben werden von der nächsthöheren Instanz und dass das eben auch etwas ist, was auffällig sein wird. Und deswegen ergibt sich eben doch indirekt zumindest so etwas wie eine, ja, eine gewisse Bindung an Dinge, die schon länger oder schon lange gängige Rechtsprechung eben sind und schon sehr lange auf eine bestimmte Art und Weise gehandhabt werden. Aber auch dann gilt eben nicht, dass das für jeden Einzelfall immer so entschieden wird und dass da irgendwie was ist, was ja, woran man mit Vertrauen rangehen darf. Also ich kann nicht sagen, okay, nur weil das 100.000 Gerichte bisher so entschieden haben, dass drei Leute eine Bande bilden, kann ich immer davon ausgehen, dass es drei Leute sind. Es können auch zwei oder vier sein. Das liegt im Ermessen des Richters letzten Endes. Und das sollte man sich auch vor Augen führen, ist ja auch bewusst so gewollt. Klar, wie gesagt, es gibt diese gängige Rechtsprechung und es hat sich etabliert, warum es sinnvoll ist, dass es eben ab drei Personen anfängt. Es hat was mit einer bestimmten Gefährlichkeit der Dynamik zu tun, die da eine Rolle spielt, die da unter Strafe gestellt werden soll. Aber letzten Endes, wenn der Gesetzgeber da klar etwas hätte regeln wollen, dann hätte er das reinschreiben müssen. Dann hätte er sagen müssen, Bandendiebstahl ist, wenn drei oder mehr Personen bla 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 oder wenn zwei oder mehr Personen bla bla bla. Ist aber nicht so passiert. Wir unterscheiden uns übrigens bei dem Ganzen, was ich gerade erzählt habe, ganz grundlegend von anderen Rechtssystemen auf der Welt. Und zwar gerade von denen aus England und gerade auch Amerika, was man ja fast immer in den Filmen sieht. Bei uns ist es ja gerade eben nicht so, dass da eine Präjudizienbindung da ist, so sagt man zumindest. Also, dass keine Bindung gegeben ist an irgendwelche Urteile, die schon gefällt wurden. In Amerika ist das zum Beispiel ganz anders. Da werden relativ viele Leute damit beauftragt, wenn irgendein Fall entschieden werden soll, je nachdem, wie viel Geld auch derjenige hat, der da eine Rolle spielt, werden natürlich mehr Leute beauftragt und können da mehr dafür arbeiten, zu suchen, wann so ein Fall, der möglichst nah an dem Fall ist, der jetzt entschieden wird, schon mal entschieden wurde. Darüber versucht man dann auch eine Art von Rechtssicherheit zu generieren, indem man sagt, wenn ein Fall schon mal so entschieden wurde, dann muss auch der nächste Fall so entschieden werden, wenn der gleich geartet ist. Das heißt, da geht es dann vielmehr darum zu beweisen, dass der Fall der gleiche ist wie der von vor x Jahren, als darum zu beweisen, wie die Rechtslage in der konkreten Situation jetzt ist. Und bei uns würde es eben dann mehr darum gehen, nicht eben zu gucken, was hat bisher der BGH entschieden, was eine Bande ist. Klar, das ist ein starkes Indiz, wie gesagt, weil eben doch dieser Blick nach oben ist, damit nicht ständig meine Urteile aufgehoben werden als Richter. Aber es geht eben vielmehr dann darum zu argumentieren, warum genau in der Situation eben, wenn ich jetzt zum Beispiel zu zweit oder zu dritt gehandelt habe, eben diese Gefährlichkeit sich nicht ausdrückt und warum es deswegen nicht unter den Bandengriff gehören sollte. Ich finde übrigens nicht, dass man klar sagen kann, dass das eine System besser ist oder das andere System besser ist oder das eine schlechter oder besser oder wie auch immer. Ich glaube, beides hat Vor- und Nachteile. Und wenn ich sagen würde, unseres ist besser, liegt es wenn dann nur daran, dass ich das gewohnt bin und dass ich mich damit besser auskenne. Aber wirklich zu sagen, das hat, also das ist klar vorteilhaft, ist eigentlich nicht möglich, weil sonst wäre das schon das System auf der ganzen Welt vermutlich. Wo ich aber ganz klar sagen kann, dass dieses aneinander orientieren und miteinander gemeinsam die gleichen Entscheidungen oder eine einheitliche Entscheidung zu treffen, ganz zentral im Vordergrund stehen sollte. Und das ist übrigens in beiden Systemen der Fall, dass es schon darum geht, eine gewisse Rechtssicherheit aufzubauen und nicht gegenläufig zu entscheiden, sondern man versucht ja auch in Deutschland quasi durch die Einzelfallentscheidung, weil man eben sagt, okay, der Fall unterscheidet sich und deswegen wird es von dem Richter so und so bewertet, da trotzdem eine Rechtssicherheit zu kriegen. Und es kann ja sogar sein, dass eine Entscheidung, wo zwei Leute eine Bande bilden, bei dem einen Richter auch gar nicht aufgehoben wird, weil das total sinnvoll in dem Fall ist und total zu dem Einzelfall passt. Aber was ich eigentlich gerade sagen wollte, also auch da ist es so, dass eben eine gewisse Rechtssicherheit da sein soll, eine gewisse Einheitlichkeit des Rechtssystems und darauf wird eben schon von allen Seiten auch Wert gelegt. Und das ist eben in beiden Systemen so, sowohl in den angloamerikanischen, heißt das überhaupt angloamerikanischen, in den Commonwealth-Staaten, so ist es wahrscheinlich richtiger, als auch eben zum Beispiel hier in Deutschland. So, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte und was auch dieses Calling war, was ich jetzt unbedingt mitten in der Nacht mit dir teilen wollte, ist eigentlich was ganz anderes. Diese Einheit von interessanterweise unserem Bewusstsein und unserem unbewussten Anteil. Weil wir haben ja eigentlich immer dieses Bild von dem Eisberg, von dieser Eisspitze, Eisbergspitze, die rausguckt von diesen 5 bis maximal 10% oder sowas, die man sehen kann. Das Bewusste, unser bewusster Anteil, mit dem wir agieren, wo unser Ego ist, wo all unser, ja, unser sich beweisen oder sowas liegt. Und dann gibt es ja dieser unbewusste Anteil von uns, der so wahnsinnig viel ausmacht, wo man sagt, dass das der Teil von unter dem Wasser ist. Dieses Bild kennst du ja ganz sicher. Und irgendwie tendieren wir ja auch bei Gefühlen dazu, zu sagen, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Und dann gibt es irgendwann mal diesen, ja, diesen Satz von, es gibt keine schlechten Gefühle. Und dann nimmt man das so hin und sagt, ja, wahrscheinlich stimmt das, weil auch meine Angst führt mich ja wohin. Auch meine Wut gibt mir die Kraft, um irgendetwas zu tun. Und mein Neid zeigt mir zum Beispiel, wo ich gerne noch hin möchte, was eigentlich was wäre, was ich mir auch wünschen würde. Aber wirklich zu begreifen, dass diese Bewertung, die wir zum Beispiel den Gefühlen geben, von negativ, wirklich etwas ist, was eine Bewertung ist und man die loslassen kann und sich das Gefühl auf einmal auch anders anfühlt, das ist zum Beispiel etwas, was ich im letzten halben Jahr lernen durfte und was wirklich irgendwie so einen absoluten Aha-Moment gab. Ich habe diesen Satz mit dem, ja, es gibt keine negativen Gefühle, bestimmt schon, weiß ich nicht, 100 Mal vorher gehört, mindestens. Und es hat keine Resonanz bei mir gebracht. Es hat so, ja, verstehe ich, macht ja rational eben auch Sinn. Aber wirklich das Erleben von, dass man mal dankbar für eine Angst oder für eine Wut oder für sowas sein kann, das ist wirklich heilsam. Und wie gesagt, es verändert auch dieses Gefühl. Und ich habe ja ganz, ganz viel mit Gefühlen und mit dem unterbewussten Anteil oder unbewussten Anteil von mir selbst schon gearbeitet und habe ab dem Moment, wo ich selbst mit Hypnose mit anderen Leuten gearbeitet habe, auch versucht herauszufinden, wie viel kann ich denn bei mir da verändern selber mittels Selbsthypnose? Wie weit kann ich denn da gehen? Kann ich das gleiche, also kann ich fast die gleiche Methodik auch einsetzen oder trickse ich mich da selber aus? Und auch dabei ist mir aufgefallen, und deswegen wollte ich dir das mit den Gefühlen als allererstes sagen, da ist mir eine Parallele sozusagen aufgefallen, denn da ist mir aufgefallen, dass wir auch da eine Negativbewertung geben oder sehr schnell dazu tendieren, eine Negativbewertung zu geben. Denn wir laufen ja davon, wir laufen von diesen unguten Gefühlen davon. Und wollen deswegen damit nichts zu tun haben und wollen auch mit sehr vielen Messages, die sozusagen unser Unterbewusstsein für uns bereithält, gar nicht in Berührung kommen, weil dann müssten wir ja uns diesen Dingen stellen, die wir da wegschieben, weil sie uns zu schmerzhaft erscheinen, weil sie uns gefährlich erscheinen, weil sie uns wütend machen oder weil sie uns so fühlen lassen, wie man uns als Kind verboten hat, dass wir uns fühlen sollen. Und deswegen denke ich schon, dass da eine ganz deutliche Tendenz dazu da ist, dieses Unbekannte, das Unbewusste weghaben zu wollen oder wegschieben oder weghalten zu wollen, weil wir da ja gar keine Kontrolle darüber haben. Und ich kann dir von den letzten Jahren Arbeit von mir ganz deutlich sagen, was für einen krassen Unterschied das in meinem Leben gemacht hat, das herzuholen. Und zwar das erstmal herzuholen im Sinne von Intuition, auf diese Stimmen, auf diese inneren Stimmen und diesen inneren Meinungen und was da alles ist, mehr zu hören, darauf zu achten, was da was sagt und warum es das sagt. Und ich möchte da sogar noch eins darüber hinaussetzen und noch mehr, ja, noch mehr dafür sozusagen ein Eisen ins Feuer legen, da etwas zuzulassen, was wir eigentlich gewohnt sind, von uns fernzuhalten, weil es eben untypisch ist. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe sehr viel an mir selbst rumprobiert, sozusagen, wie weit kann ich denn gehen? Und ich muss sagen, wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass ich exorbitant ehrlich zu mir bin und fast immer hinterfrage, warum ich Dinge tue, und zwar warum ich sie wirklich tue, was möchte ich vermeiden, was möchte ich nicht sehen, was möchte ich ausweichen. Also da ganz offen und ehrlich zu mir bin. Wahrscheinlich hat es damit was zu tun, aber es ist inzwischen tatsächlich so, dass ich mittels Selbsthypnose auch an die Dinge rankomme, die eben solche Verletzungserinnerungen in sich tragen und die bis heute eine Wirkung auf das System haben. Und jetzt erst komme ich eigentlich zu dem Grund, warum ich dir das unbedingt jetzt mitten in der Nacht erzählen möchte. Denn mir ist seit einigen Wochen schon aufgefallen oder einigen Monaten, davor hatte ich etwas anderes aufgelöst, eine Verspannung, die ich durch die Fehlhaltung während der Examsvorbereitung hatte. Und danach ist mir aufgefallen, dass ich auf einmal dazu geneigt habe oder tendiert habe oder ich das auch gar nicht weggekriegt habe, dass ich nachts auf einmal immer beide Schultern oder zumindest eine Schulter komplett hoch bis an mein Ohr gezogen habe. Und so habe ich die ganzen letzten Wochen, ja jetzt sogar über mehrere Monate geschlafen. Zeuge dafür ist übrigens mein Physiotherapeut, mit dem habe ich letzthin da mal drüber geredet und hatte ihn nochmal gefragt, weil er auch so gemeint hat, es ist so krass verspannt. Ich hatte ihn gefragt, woher das kommt. Gibt es da irgendeine Fehlhaltung im Alltag, die das, also wo das die Gegenwirkung ist oder was ist das? Und Gott sei Dank macht er gerade auch eine Ausbildung zum Osteopathen und hat da auch so ein bisschen Ahnung von solchen Dingen oder nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich viel. Und wir kennen uns jetzt auch schon eine Weile, weil er hat mich ja jetzt diese ganze Examsvorbereitung hin durchbegleitet, um eben solchen Dingen gegenzuwirken. Auf jeden Fall sagte er denkt eher, dass das irgendeine psychische Ursache hat, weil eigentlich gibt es im Alltag nichts, was da dafür spricht. Außerdem kam das ja relativ plötzlich. Also sieht er nicht, dass das irgendwas mit meinem Alltag, also mit dem Ablauf so meines Tages oder sowas oder wie ich mich da auch verhalte, zu tun hat. Und das hatte ich jetzt so hingenommen und es hat mich jetzt die ganze Zeit nicht gestört. Und jetzt lag ich gerade im Bett und dachte mir so, als ich wieder diese Schulter hochgezogen habe, eigentlich ist das so dumm und eigentlich will ich das gar nicht. Und dann habe ich gedacht, so, dann frage ich doch mal mein Unterbewusstsein und ich kann das inzwischen sehr, sehr direkt. Ein bisschen so ähnlich wie so Kinesiologie. Also ich kann ja, nein fragen. Sehr, sehr schnell kriege ich sofort eine Antwort, wo ich auch weiß, dass die nicht von meinem Bewusstsein gesteuert wird. Zumindest in 95 bis 99% der Fälle. Und ich habe gefragt, ist das jetzt an der Zeit, dass wir das angucken können? Und dann kam ein Ja. Und dann hatte ich gefragt, ja, können wir das einfach so auflösen? Nein. Steht das für irgendwas? Ja. Und dann habe ich mich ganz bewusst in diesen Moment bringen lassen von meinem Unterbewusstsein, der eben, also der Heilung erfahren muss, der dafür steht, warum ich das jetzt habe. Denn ich bin inzwischen so überzeugt, dass die Dinge nie einfach so sind, weil sie halt so sind. Also es gibt natürlich auch so Fehlprägungen, aber das sind eben Dinge, die man auch einfach auflösen kann, wenn man mit dem Unterbewusstsein sozusagen kommuniziert. Aber es gibt eben in der Regel eher einen Grund in dem System, warum wir die Dinge tun. Und ich kam dann als erstes auf das Bild von so einer Wiese, wo ich in der Kindheit war und Drachen fliegen gelassen habe und habe mich gefragt, ob das damit was zu tun hat. Und habe aber schon gemerkt, okay, es geht weiter. Da sind wir auch häufig mit dem Fahrrad entlang gefahren. Das ist mir dann eingefallen, stimmt, Fahrradfahren, das mochte ich eigentlich nie so wirklich. Warum eigentlich? Das waren irgendwie so diese intuitiven Gedanken, die kamen. Ja, ich bin eigentlich nur gerne mitgefahren, wenn ich dann irgendein Eis gekriegt habe oder sowas. Dann kam so, eigentlich schon schade, dass Sport bei mir immer so komisch konnotiert war. Wo hatte denn das eigentlich seinen Auslöser, dass das irgendwie so negativ war? Und dann war ich relativ schnell tatsächlich so in der Grundschulzeit. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Wahrscheinlich eher nicht, weil du bist wahrscheinlich deutlich, weiß ich nicht, deutlich kollegialer unterwegs gewesen und wurdest wahrscheinlich mehr gemocht in deiner Kindheit als ich. Aber ich habe diese Erfahrung gemacht, ganz, ganz massiv, auch schon in der ersten Klasse und ganz am Anfang sozusagen, dieses Auswählen und immer mit als eine der Letzten sozusagen für ein Team ausgewählt zu werden. Ich würde sagen, ich hätte lange behauptet, dass mir das nichts ausgemacht hat. Es hat mir insofern auch nichts ausgemacht, dass ich sowieso mit Gleichaltrigen wenig anfangen konnte in dem Alter. Das muss ich zugeben, weil ich mich einfach für andere Dinge entschieden, nein, nicht entschieden, interessiert habe. Und das wahrscheinlich auch genau der Grund war, warum das so war. Aber tatsächlich hat es bei mir irgendwie so diese Spur hinterlassen, wie ich gerade eben festgestellt habe, dass ich gesagt habe, okay, die wählen mich nicht, weil ich unsportlich bin. Und so war das geboren, weil eigentlich ist man als Kind nicht von per se aus irgendwie unsportlich. Wenn ich meine Tochter angucke, ist das nie so. Ich meine, sie ist auch mal bequem und hat keinen Bock, irgendwas zu machen, aber sie bewegt sich auch total viel und sie ist grundsätzlich also nicht unsportlich und auch keins der anderen Kinder, die ich kenne. Das heißt, ich stand da und habe mein inneres Kind sozusagen, und ich habe dir ja in einer der letzten Folgen auch schon über diese inneren Kindanteile erzählt, die da Heilung erfahren dürfen und die da eben eine Verletzung haben und die dann eben etwas im Heute, im Hier und Jetzt irgendwie bewirken. Und bei mir war wohl dieses innere Kind, was da sich für unsportlich gehalten hat und das da irgendwie dann scheinbar da gewirkt hat, dass ich heute da so eine komische Fehlhaltung entwickelt habe, wo ich dann auch den ganzen Tag über immer so total verspannt in den Schultern. So, und das ist schön, in dem Moment gekommen zu sein, aber dann kommt natürlich der Aspekt, wo es ganz gut ist, wenn man ein bisschen Ahnung von Hypnose und sowas hat und auch von systemischem Arbeiten. Was tue ich denn dann damit? In dem Fall war es so, dass ich intuitiv auch schon den Impuls hatte, ich gehe jetzt zu dem Kind hin und sag ihm, ich stelle mich dahinter und sag ganz klar, ich bin da, ich habe mich für dich entschieden, du bist meine erste Wahl, weil das total unerheblich ist, was andere Leute sagen, weil nicht jemand anderes ein Urteil über dich fällen kann, sondern weil es um ganz andere Dinge geht, die andere gar nicht sehen können. Denen ging es eher darum, dass sie, ja, dass sie gemocht werden auch und deswegen ihre Wahl treffen sozusagen. Und das, was du, und das habe ich eben meinem Kindanteil gesagt, das, was du in dir trägst, ist was ganz anderes und das können die gar nicht sehen, weil das bringst du ja erst noch in die Welt. Das ist zwar schon da und du strahlst es auch schon aus, aber da kommt noch so viel mehr und da wartet noch so viel auf dich. Und deswegen treff jetzt nicht vorschnell diese Entscheidung, diese Abwertung, dass du irgendwas nicht kannst, weil du hast es ja quasi gar nicht probiert oder gar nicht probieren können. Und ich muss dazu vielleicht noch ein, zwei Worte sagen, dass ich tatsächlich bis heute ein sehr schlechtes Verhältnis zu Sport und meinem Körper in der Hinsicht habe, weil das für mich irgendwie immer anstrengend war. Und ich denke, dass das auch vielleicht mit sowas zusammenhängen könnte. Da muss ich irgendwann mal nochmal hingucken. Aber seitdem ich, ja, seitdem ich, glaube ich, mit meinem Körper auch Frieden geschlossen habe, das ist auch gar nicht so lange her. Und das erste Mal so dieses Empfinden von, boah, das ist so toll. Also da ist so viel, was der kann und der dient mir die ganze Zeit und wir sind immer in dieser Ablehnung mit, jetzt wird er auch noch krank und jetzt macht er da nicht mit und das funktioniert nicht und so weiter. Und mal diese Gegenseite zu sehen, was eigentlich alles da ist und dieser Reichtum, den wir quasi dadurch geschenkt haben, dass wir, also geschenkt bekommen haben, dass wir existieren und dass wir zwei Beine, zwei Arme, zwei Augen im Idealfall haben, was alles funktioniert. Als ich das mal so als tiefes Gefühl gekriegt hatte, seitdem ist es auch so ein bisschen schon anders geworden mit dem, wie ich mich in meinem Körper fühle und wie ich mich damit verhalte, auch eben in Hinsicht, also in Hinblick auf Bewegung und was man eben auch dem Körper Gutes tun kann. Und da gehört ja auch Aktivität durchaus dazu. So viel zu meiner Geschichte mit Sport. Wie gesagt, ich hätte mich bis vor kurzem als der absolut unsportlichste Mensch der Welt bezeichnet. Ach. Mal gucken, was sich daran jetzt ändert. Ich werde wahrscheinlich trotzdem nicht Marathonläufer oder sowas. Aber deswegen muss man ja nicht total verspannt durch die Welt gehen. Jedenfalls hatte ich dem inneren Kindanteil von mir eben ganz klar meine Position mitgeteilt, mich ganz klar positioniert hinter ihm, so würde ich das eher sagen. Und da eben ganz bewusst auch diese Zuneigung, dieses Sehen, diese Liebe hinfließen lassen. Und du erinnerst dich an den Satz, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Dieses Kind gehört jetzt eher zu den geheilten Kindern. Das hat jetzt nicht mehr dieses Problem. Und das ist ganz erstaunlich, weil das, was dann passiert ist, war, ich habe dann natürlich abgeklärt, ist das das Heilungsbild, ist das jetzt zu 100% weg, kommt es wieder, also solche Dinge, das ist einfach dann irgendwie da Routinearbeit sozusagen, wenn man das so ein bisschen gewohnt ist. Und dann habe ich mich entschieden, ich möchte jetzt schlafen. Und dann habe ich mich umgedreht und habe mich hingelegt und habe gemerkt, wie auf einmal sich alles Mögliche gerade in dieser Schulterpartie ganz anders angefühlt hat. Da ist zwar total viel irgendwie so, was sich so total ungewohnt anfühlt, aber ich wollte automatisch nicht mehr diese Schulter hochziehen. Ich hatte das dann so ein bisschen rumprobiert und hatte mir noch so gedacht, ja, das ist jetzt nur das Bewusstsein, was dagegen steuert. Aber ich lag auch automatisch schon in einer Position, wo ich jetzt ewig nicht mehr lag, was gar nicht möglich war, weil ich die Schultern gar nicht so weit runtergebracht habe, als ich liegen konnte. Total verrückt eigentlich. Und das war irgendwie so der Moment, wo mir so vom Fühlen her so total klar wurde, da ist kein Wettkampf, da ist kein Gegeneinander. Da gehört eigentlich was ganz anderes hin. Da gehört eigentlich dieses Miteinander, dieses Gemeinsame, dieser Gleichklang hin. Eigentlich gehören Bewusstsein und Unterbewusstsein Hand in Hand. Eigentlich sind wir so schöpferisch und so wirkungsvoll und können so viel auch an unserer Wahrnehmung, an dem, wie wir uns fühlen und was wir gerne für Ergebnisse in unserem Leben haben wollen, verändern. Und wir haben da aber irgendwie so diese Mauer, diese Wand dazwischen gebaut. Und zwar teilweise auch bewusst gebaut und haben eine Heidenangst davor, diese Wand einzureißen, obwohl das gar nicht so gehört. Ich finde, also jetzt gerade vom Gefühl her finde ich nicht, dass dieses Eisbergmodell funktioniert, weil es muss diese Wasserschicht so nicht geben. Das ist eigentlich ein Eins, das gehört zusammen, das ist nicht getrennt voneinander, das ist nichts, wo ich keinen Zugang dazu haben kann. Es ist nur etwas, wo ich mich trauen muss, hinzugucken und wo ich anfangen muss, exorbitant ehrlich zu sein. Und das kann man tatsächlich auch üben, irgendwie so im Alltag, wenn ich irgendetwas ausspreche oder wenn ich irgendeine WhatsApp schreibe oder sonst was. Ich habe eine ganze Weile lang mich immer gefragt, warum mache ich das? Warum antworte ich so? Was ist der Grund, was mich dazu bewegt, das zu schreiben und nichts anderes? Weil meistens ist es ja irgendwas ganz anderes, weswegen wir, was weiß ich, zum Beispiel jemanden zum Geburtstag gratulieren oder irgendetwas Bestimmtes mitteilen wollen oder warum wir anfangen zu lachen oder zu weinen. Meistens liegt dahinter, wenn eine andere Person zum Beispiel mit eine Rolle spielt, ein ganz anderer Grund. Es gibt voll oft die Situationen, wo wir aus Verlegenheit lachen, wo wir weinen, um Mitgefühl zu bekommen, um gesehen zu werden, wo wir uns nur mitteilen, um irgendeinen Benefit für uns zu haben. Und wenn wir anfangen, das nicht abwertend und böse gegen uns anzugucken, sondern sich einfach dessen bewusst zu werden, warum wir die Dinge tun, dann fängt eben an, diese Mauer so ein bisschen einzureißen und zu bröckeln. Und was mir zum Beispiel total geholfen hat, ist, ich habe in diesem Kontext, in dieser Zeit, wo ich angefangen habe, da sehr bewusst drauf zu gucken, warum reagiere ich so, wie ich reagiere auf bestimmte Reize? Eine Freundin kennengelernt, also inzwischen ist es eine gute Freundin, damals war es natürlich noch gar keine Freundin, wo wir von Anfang an gesagt haben, weil wir gerade da beide so am Ausprobieren waren, wir sind mit allem einfach 100% ehrlich und zwar sogar darüber hinausgehend. Und ich meine, ich bin absolut ein ehrlicher Mensch schon immer gewesen, aber ich hatte nie diese Ehrlichkeit zu mir selber und das wusste ich früher gar nicht. Und ich wollte unbedingt, und deswegen ist es jetzt auch schon 1:40 Uhr und ich bin immer noch nicht am Ende, nicht ganz zumindest, aber es zeigt sich zumindest ein Ende. Ich wollte dir unbedingt sagen, das ist nichts, wovor man davonlaufen muss. Das Unterbewusste ist der größte Schatz, den du in dir trägst, weil das alles an Erinnerungen, alles an Erfahrungen, alles an dem, was quasi deine Familiengeschichte, was dich ausmacht, was dein Wesen ausmacht, was dich zum Leuchten bringt, was dich zum Strahlen bringt, was dich glücklich macht, da ist ja alles drin. Und es ist alles vorhanden und es ist so unendlich weise. Und es ist mir jetzt zum Beispiel bei dieser Examensvorbereitung und dann auch beim Examenschreiben so oft so krass aufgefallen. Ich meine, ich kann nicht garantieren, dass ich das jetzt bestanden habe. Ich weiß auch nicht, ob das was ist, was man sich irgendwie wünscht, weil man ja selber auch gar nicht weiß, was kommt. Ja, und das ist wahrscheinlich der andere Punkt. Diese Demut vor dem, dass man sich quasi diesem Wissen in einem auch ergibt, dass da in einem etwas ist, was einen führt und leitet. Und wahrscheinlich dann auch die Entspannung. Und vielleicht kommt daher all das, was ich an Leichtigkeit in meinem Leben habe, die Entspannung und dieses sichere Wissen, dass man getragen ist und dass man nicht verloren ist oder sowas, sondern dass man gerade wenn man aufhört, die Kontrolle zu halten und unbedingt mit dem Bewusstsein alles steuern zu müssen und alles vorwegnehmen zu müssen, die wirklich tollen Dinge geschehen können, weil ich es ja gar nicht wissen kann, weil ich gar nicht wissen kann, was das Beste für mich ist. Woher soll ich das wissen? Ich mache das ja, ich konstruiere das ja nur aus dem, was mir schon passiert ist. Und wer sagt denn, dass das das Bestmögliche für dich ist? Das ist sogar sehr wahrscheinlich, dass es das nicht ist. Und deswegen geht es sicherlich um eine totale Ehrlichkeit sich selbst gegenüber, um dieses authentische Sein, um dieses Hinhören, Hingucken, Hinfühlen, was deine Intuition, was deine innere Stimme, was eben dieses unendlich weiße Unterbewusstsein dir sagt. Und es kommt immer mehr durch, je mehr du das zulässt. Und das Dritte ist dieses Zurücklehnen, sich da rausnehmen auch zu können und zu sagen können, ich muss es nicht wissen, denn es gibt das in mir, was es schon längst weiß. Und deswegen muss ich das nicht bestimmen, sondern ich darf da irgendwie fließen. Und damit wird alles ganz leicht. Ja, vielleicht war das jetzt so ein bisschen eine Folge, sogar nicht nur über Gleichklang, sondern über das, was vielleicht so im Alchemisten oder so, also in dem Buch von Paulo Coelho, als Weltenseele oder so bezeichnet wird. Denn das ist letzten Endes nichts anderes als irgendwie das, was wir alle haben und was uns alle auch irgendwie eint und was irgendwie auch miteinander verbunden ist. Und ja, ich wollte unbedingt, wie gesagt, jetzt genau die Zeit und ich hoffe, dass ich jetzt dann auch endlich schlafen werde, weil morgen früh geht's weiter. Aber ich wollte jetzt unbedingt diese Zeit gerade nutzen, um dir ganz dringend zu sagen, dass eben da keine Trennung ist, sondern dass das zusammengehört und dass, wenn das zusammen ist, wir so schöpferisch sind, wir so solche Dinge machen können, wo wir vorher dachten, so, hä, das ist doch, das geht nicht, oder wenn dann, nur wenn man zaubern kann oder sowas. Da passieren einfach Dinge, die sind so unglaubwürdig, dass ich Zeugen teilweise dafür brauche, um zu beweisen, mir selber zu beweisen, dass es so ist. Weil es nicht in mein Weltbild passt, weil ich eben extrem naturwissenschaftlich eigentlich so von der Geisteshaltung bis vor kurzem war und das für mich irgendwie bis heute so ein bisschen eine Widersprüchlichkeit darstellt. So viel zur kurzen und knappen, prägnanten Folge. Ich hoffe, Ja, ich hoffe so sehr, dass du diese Erfahrung machen kannst, wie heilsam es ist, wenn Bewusstsein und Unterbewusstsein zusammen das kreieren können, wofür du hier bist und wovon du träumst, was du gerne in deinem Leben sehen möchtest. Und vergiss einfach nie, dass du getragen bist, dass du gehalten bist, dass du geliebt bist und dass du mit allen Fehlern, mit allen Macken, mit allen Ausreden, mit allem einfach grandios bist. Das gehört alles dazu und das ist keine Schwäche, sondern das ist wirklich etwas, was so wichtig ist, weil genau da überhaupt erst das Potenzial für Wachstum, für Heilung, für Hinsehen und für was verändern liegt. Und das sind ja genau die Momente, die dann auch was mit uns machen und die dann wiederum auch eine Bereicherung für alle anderen darstellen können. Genau, also sprich, du bist unendlich wertvoll, vergiss das bitte nicht. Und ich wünsche dir jetzt einfach, ja, ich wünsche dir, dass du einen längeren Schlaf diese Nacht haben wirst als ich. Und ich wünsche dir einfach nur das Beste. Fühl dich umarmt, gedrückt, gehalten und alles Liebe von mir an dich. Bis ganz bald, deine Kiranje.